herzlich willkommen zu unserem ganz persönlichen Platz der Utopie, nämlich zur Sendung von Alex Radio im Mai 2026. Und es ist für uns eine ganz besondere Sendung, denn wir haben gerade festgestellt, es gibt Alex Radio jetzt exakt seit 6 Jahren. Unsere erste Sendung lief nämlich im Mai 2020. Das ist ein Grund zum Feiern, würde ich sagen. Und wir haben das zum Anlass genommen, um uns heute mit Mira Christine vom Queer History Month Hamburg hier live im Studio zu unterhalten. Wir freuen uns sehr, dass Mira Christine da ist. Hallo.
Hallöchen.
Und wir haben natürlich auch viele coole, queere KünstlerInnen, die wir heute spielen. Das erste war jetzt Schrottgrenze mit Life is Queer. Und ihr hört jetzt noch das Lied Pretty Like a Boy von Dumphim. Dann geht das mit dem Interview los und später in der Sendung haben wir wie immer auch einen queer-feministischen Newsflash für euch und eine Buchrezension. Viel Spaß!
Hallo Mira Christine, wie schön, dass du es im laufenden Queer History Month geschafft hast, zu uns ins Studio zu kommen. Das freut uns wirklich sehr und spricht offensichtlich für eine extrem gute Organisation dieser ganzen Veranstaltung. Erstmal die Frage, du hast den ins Leben gerufen. Wie bist du auf diese Idee gekommen?
Ich antworte gleich auf eure Frage. Vorweg möchte ich mich einmal bedanken und sagen, ich freue mich sehr, dass wir hier sein dürfen, dass wir eure Hörerschaft, Hörerinnenschaft einladen dürfen, mehr über den Queer History Month zu erfahren. Ich mache mal meinen Elevator-Pitch, den ich schon ganz vielen Menschen erzählt habe und ich finde das immer ganz spannend zu sehen, wie die Leute darauf reagieren. Wir haben 31 Tage, vom 1. bis 31. Mai findet der Queer History Month statt. An diesen 31 Tagen findet dieses Jahr 51 Veranstaltungen statt.
Völlig krass.
An mehr als 80 Terminen und durchgeführt wird das Ganze von mehr als 150 Ehrenamtlichen. Und das gibt euch eine ganz gute Vorstellung davon, so ein Wumms in der Stadt, das ist wirklich eine basisdemokratische Bewegung. Wir machen Politik, wir schreiben nicht nur Geschichte, sondern wir wirken auf die Stadtgesellschaft ein. Und das Ganze machen wir mit Schirmscham und Melone und mit viel Spaß und Queer Joy, wie das in der queeren Community oft der Fall ist. Gute Miene zum bösen Spiel, wir lassen uns nicht unterkriegen. Und die Organisation, ich glaube, das war deine Ausgangsfrage, ist in dieser Struktur wunderbar eingewebt, denn es ist auf viele Schultern verteilt. Es gibt ein kleines Kernteam, was sich auf Marketing, auf Vertrieb konzentriert, auf Netzwerken. Und die einzelnen Veranstaltungen kommen aus der Community und kommen von unseren Allies. Das heißt, jede Veranstaltung, die ihr seht auf unserem Veranstaltungskalender, ihr schaut gleich mal im Internet nach, kommt von einer anderen Gruppe oder einer anderen Person. Und die Inhalte kommen aus der Community. Das heißt auch hier, wir machen keine Kuration. Wir stellen die Frage, gibt es einen queer-historischen Bezug? Und alle Events, die dann eingereicht werden, mit einem queer-historischen Bezug, dürfen stattfinden. Und das ist eine offene Einladung an die gesamte Community, an alle Menschen, die sich einbringen wollen, an unsere Allies. Gestaltet den Monat mit. Und das ist die Antwort auf die sehr komplexe Frage, wie ist das denn organisiert? Jede Veranstaltung für sich. Und darüber gibt es das Netzwerk oder den Regenschirm oder den Regenbogen, wenn man so will, der Orga-Gruppe. Und wir sind im Moment 4 Leute.
Und 4 nur.
4 nur. Und wir wuppen den gesamten Kommunikations- und Netzwerkgedanken, der dahinter steht.
Und ich habe gelesen, dass es euch seit 2024 erst gibt. Und ich meine, diese 4 Leute müssen ja dann trotzdem sehr viel Arbeit oder so da reingesteckt haben, um dass das jetzt schon so groß geworden ist in so kurzer Zeit, weil die anderen queeren Leute in der Stadt müssen ja davon mitkriegen, dass es dieses Format gibt und sie sich da beteiligen können.
Mhm. Wir haben ganz klassisch Klinken geputzt. Es war tatsächlich eine Fleißaufgabe, die aber auch wahnsinnig charmant ist, weil wir konnten einfach ganz viele Menschen treffen, kennenlernen und ganz interessante und spannende Persönlichkeiten einladen. Und genau so hat es angefangen. Wir standen zu zweit auf dem Weihnachtsmarkt und haben uns überlegt, die aktuelle politische Situation wird kritischer und kritischer. Und dann kam der erste Glühwein und der zweite Glühwein. Und am Ende des Abends waren wir uns sicher, den Beitrag, den wir leisten können, ist etwas Organisatorisches und wir kannten uns mit Festivalorganisation aus. Und dann haben wir gesagt, ja, wenn das ist, was wir können, dann machen wir doch das. Und so haben wir gestartet und dann sind wir tatsächlich losgegangen und haben bei den Leuten angeklopft und die Idee vorgestellt. Und die Idee des Queer History Months selber kommt nicht von mir. Die ist eine Idee, die 1994 in den USA gestartet ist, in Analogie zu dem Black History Month oder Women's History Month. Und genau mit der gleichen Intention zu sagen, das ist eine Geschichte, ein Teil der Geschichte. Und dieser Teil wird nicht in Schulen unterrichtet und hat wenig öffentliche Aufmerksamkeit. Und es ist so wichtig, diese Geschichte zu erzählen. Und deshalb wurden zum Beispiel der Black History Month oder auch der Women's History Month ins Leben gerufen, um sowohl die eigene Community als auch Menschen außerhalb der Community einzuladen, daran teilzunehmen und sich zu bilden, etwas zu lernen. Und so hat Rodney Wilson 1994 in Missouri den damals noch Lesbian and Gay History Month gegründet. Mhm. Und ihr seht, auch diese Geschichte wächst und versteht, dass das zu klein gedacht war und ist mittlerweile Queer History Month geworden. Und es gibt auch ein internationales Komitee aller Queer History Months weltweit, die sich dann einmal im Quartal vernetzen und Best Practice austauschen und sagen, bei uns hat das geklappt und hier haben wir folgende Schwierigkeiten. Was gibt es für Backlashes, was gibt es aber auch für Gewinne oder Erfolge, die man feiern kann, um voneinander und miteinander zu lernen. Und wir sind tatsächlich von Rodney eingeladen worden, auch Teil dieser Gruppe zu sein. Unser erstes Treffen steht noch aus und ich bin schon ganz aufgeregt, die anderen internationalen Organisationen kennenzulernen.
Wow, das ist ja cool, dass man damit dann auch gleich direkt so Teil von einem internationalen Movement wird und voneinander lernen kann. Das ist so schlau. Mhm. Macht ja auch Sinn beim Thema Queer History Month und Geschichte lernen, weil das ja in der queeren Bewegung oft so ein Problem ist, dass wir von unseren Elders nicht lernen können oder es die nicht unbedingt diese Kontinuitäten, dass es die nicht gibt. Und wie schön, dass das nicht nur in jeder einzelnen Stadt jetzt so gelebt wird, sondern auch dieser voneinander lernen und Wissen weitergeben, Gedanke da gleich mit gemacht wird.
Hier in Deutschland hatte ich als Vorbild Berlin. Mhm. In Berlin gab es 10 Jahre lang einen Queer History Month bis... sagen wir 25 bis 24. 24 war das zehnjährige Jubiläum. Also in unserem ersten Jahr war deren letztes Jahr. Mhm. Und dann gab es in Berlin eine Wahl, wo sich nochmal die Karten neu gemischt haben und Gelder neu vergeben wurden und besonders im Kulturbereich ein Kahlschlag vorgenommen wurde. Und das hat unter anderem auch die durch die Stadt finanzierte hauptamtliche Stelle des Queer History Month getroffen, die ersatzlos gestrichen wurde und auch mit sehr kurzer Vorlaufzeit. Und eine mit Hauptamtlichen aufgebaute Organisation kann nicht ehrenamtlich fortgeführt werden. Das möchte ich politisch festhalten, das geht nicht. Das wäre technisch möglich, aber inhaltlich geht das nicht. Und entsprechend wurde dann nach dem 10. Jubiläum der Queer History Month in Berlin leider abgewickelt. Und vielleicht kommt Berlin nochmal zurück. Das wird die Geschichte zeigen. Auf jeden Fall stehen wir gerne zur Verfügung, um unsere Best Practice zu teilen oder in den Dialog zu gehen, sich gegenseitig zu unterstützen, gemeinsam Veranstaltungen zu machen oder auch jede andere Stadt in Deutschland ist eingeladen zu schauen. Wollen wir eine Veranstaltung machen? Dann können wir es doch trotzdem Queer History Month nennen.
Also der Queer History Month ist nicht nur ein Queer History Month, wenn ich den ganzen Monat füllen kann. Wie würdest du die Ideen beschreiben?
Die Ideen? Mhm. Also erstmal, ich lade ein, Unfug zu machen. Punkt. Das ist ich zitiere hier gerne das Motto von Hanseatic Help, eine ehrenamtliche Organisation hier aus Hamburg, die ganz großartige Arbeit leistet. Und deren Motto ist einfach, Punkt, machen, Punkt. Und wenn ihr euch das auf der Zunge zergehen lasst, dann kann man das so vielfältig betonen und so viel Bedeutung rausziehen. Und das hat mich sehr motiviert, dass ich gesagt habe, ich mache das jetzt einfach. Und ich mache es mir auch einfach, indem ich einfach anfange. Mhm. Und ich biete schon länger queer-historische Stadtführung an und habe mir selber gesagt, ich biete eine Führung an, das ist eine Veranstaltung, damit steht der Monat. Punkt.
Fantastisch.
Und das war dann im Jahr 2024, war mein persönliches Minimalziel, habe ich gesagt, auch wenn 5 Veranstaltungen zusammenkommen, super. Und 10, da wäre ich richtig stolz. Und im ersten Jahr sind 24 Veranstaltungen wow. eingereicht worden.
Wow.
So, das heißt, diese Flamme, dieses Feuer, das kommt aus der Community. Mhm. Ich hab einen Funken gesetzt, aber der Brand, mhm. der brennt auf ganz anderer Energie und mit ganz anderer Motivation. Und die Leute hören von dieser Option und nutzen sie gerne. Und so möchte ich andere auch ermutigen, fangt mit einer Veranstaltung an und erzählt es anderen. Und dann kommt manchmal was zurück und manchmal mehr, als man erwartet und manchmal mehr, als einem auch lieb ist. Und so schließt sich der Kreis. Deshalb nennt es Queer History Month oder Queeren Geschichtsmonat, legt los und schaut, was passiert.
Das ist so schön, weil es so eine Sichtbarkeit der queeren Community auch im Hier und Jetzt schafft, weil es heißt Queer History Month, aber es macht nicht nur unsere Geschichte sichtbar, sondern ja auch, was an aktuellem queeren Leben hier in dieser Stadt vorhanden ist. Und oft sind es ja Initiativen, die sonst gar nicht voneinander wissen unbedingt. Und das ist so schön, dass so eine niedrigschwellige Partizipationsmöglichkeit damit auch gegeben ist.
Ja, und ein wichtiges Element dafür ist in meiner Perspektive auch, dass wir sagen, wir können euch nicht finanziell unterstützen, aber ihr braucht auch keinen Beitrag leisten. Mhm. Wir machen das ehrenamtlich und ihr seid eingeladen, es auch ehrenamtlich zu tun. Und das bringt schon mal ein ganzes Thema aus der Diskussion raus, wer kriegt eigentlich wie viel Geld und wie muss das versteuert werden. Und da hängt ja wahnsinnig viel dran und werden Gelder einen Zweck entfremdet. Man könnte jetzt in die Tiefe gehen und in dem Moment, wo man sagt, wir nehmen das Thema Geld erstmal raus und wir sagen, ich habe 10 Zeitstunden, das ist meine Währung. Was hast du? Mhm. Hast du 3 Zeitstunden? Super. Mhm. Hier ist ein Angebot, was du damit machen kannst. Und das hat auch dazu beigetragen und hat geholfen, dass Leute sich schnell auch einbringen wollten, weil es war so ein ganz niedrigschwelliges, ich biete das jetzt an und wenn nur 3 Leute kommen, mach doch nichts. Dann haben sie 3 Leute eine richtig tolle Zeit gehabt. Und es ist dann nicht bei 3 Leuten geblieben. So viel kann ich schon mal verraten. Es wird uns die Bude eingerannt.
Ja?
Ja. Also wir haben wirklich ganz tolle Zahlen von Teilnehmenden. Wir hatten jetzt gerade, hat das Einhorn-Kollektiv eine Theateraufführung im Reichshof hier in Hamburg durchgeführt. 3 Tage, 9 Veranstaltungen, 40 Slots waren pro Veranstaltung möglich. Sie hatten eine fast 95-prozentige Auslastung. Mhm. Es waren 2 2 waren nicht ganz ausverkauft, aber der Rest war...
Ja, auch so voll. Eine tolle Veranstaltung. Ich habe das gesehen in eurem Veranstaltungskalender, so ein immersives Theaterstück, das die Geschichte in einem historischen Gebäude erlebbar macht, im wahrsten Sinne des Wortes. Das wirklich, ich war geflasht von.
Ja, großes Schlagwort ist dort erlebnisbasiertes Lernen. Nicht Theorietexte wälzen, sondern einfach mal erleben und einzelnen Personen folgen. Das Theaterstück hatte als Idee, man wird einem Avatar zugeordnet, also einem Charakter, und läuft durch unterschiedliche Räume und die ganzen Charaktere begegnen sich untereinander. Und es war fabelhaft, es war spannend, es war überraschend. Eine großartige Produktion an einem super Ort. Ich würde mich sehr freuen, wenn das nochmal aufgeführt wird.
Und apropos historisches Elemente wieder lebendig machen. Du hast auch Musik mit in die Sendung mitgebracht. Das freut uns wirklich sehr. Und wir würden jetzt das erste Stück spielen, das du mitgebracht hast. Vielleicht willst du uns sagen, was das ist und warum du das ausgewählt hast.
Ich war gestern Abend in dem Theaterstück und das Lila Lied hat in dem Theaterstück eine ganz große Rolle gespielt und deshalb habe ich mir das heute gewünscht. Das Lila Lied, wie das die Autoren in dem Stück gestern so wunderbar beschrieben haben, war die Internationale der queeren Community in den 20er Jahren. Also der Gassenhauer, der gespielt wurde, und wenn der aus irgendeiner Tür kam, dann wusste man, da bin ich zu Hause, da bin ich willkommen, da treffe ich wahrscheinlich Familie. Und das war in einer Zeit vor Legalisierung, in einer Zeit, wo noch viel über Codierung gegangen wurde, wo versteckt kommuniziert wurde, wo man sich heimlich treffen musste. Ein ganz wichtiges Element, um sich als Community finden zu können. Und dieses Lied war ganz wichtig für die damalige Zeit, für die Community und für das sich finden. Und deshalb freue ich mich, dass ihr dieses Lied jetzt kennenlernen dürft.
Vielen Dank. Wir sind wieder zurück bei Le Radio, eurer queerfeministischen Radiosendung auf 93.0 MHz oder fsk-hh.org im Stream. Heute mit Mira Christine vom Queer History Month Hamburg. Und auch das zweite Lied hast du mit in die Sendung gebracht.
Ja, das Lied heißt Hannelore und war von oder ist von Claire Waldorf. Und Claire Waldorf war eine queere Ikone in den 20er, 30er Jahren. Und sie kommt aus dem Ruhrpott. Und wenn ihr Ruhrpott-Schnauze mit Berliner Charme mischt, dann könnt ihr euch vorstellen, was für eine Bühnenpersona sie hatte. Und das Besondere war, dass sie sehr offen lesbisch gelebt hat. Sie war 40 Jahre mit ihrer Partnerin zusammen. Und die beiden sind auch tatsächlich im Abstand von einem halben Jahr gestorben voneinander und liegen zusammen in einem Grab, was in der damaligen Zeit auch nicht selbstverständlich war. Und neben Marlene Dietrich war die Claire wirklich eine der großen Superstars in den 20er, 30er Jahren und hat eben auch, so wie ihr das gerade gehört habt, offen queere Texte gesungen. Und hier in Hamburg ist sie übrigens auch aufgetreten. Da, wo jetzt die Europapassage steht, stand früher ein Vergnügungshaus, also mit Ballsaal und Bühne, hieß Haus Vaterland. Und dort ist sie ein- und ausgegangen und ihre Konzerte waren immer sehr ausverkauft und entsprechend auch das Publikum bunt.
Würde man bei Haus Vaterland nicht denken.
Nein.
Ja, spannend, was du auch über die Geschichte weißt, musikalisch wie auch sonst. Kommt das alles vom Queer History Month? Hast du selber viel gelernt bei deinen Veranstaltungen?
Ja, ich lerne viel. Ich habe mir vorgenommen, an möglichst vielen Veranstaltungen teilzunehmen. Bei 51 Veranstaltungen in 31 Tagen ist das nicht immer möglich. Aber ich versuche wirklich Präsenz zu zeigen und das bedeutet, ich lerne auch immer ganz viel. Und außerhalb des Queer History Month biete ich queerhistorische Stadtführungen an und in der Vorbereitung habe ich natürlich auch das ein oder andere Buch gelesen und Kleinigkeiten gelernt und solche schönen Geschichten wie mit Claire, die merke ich mir natürlich gerne.
Das ist wirklich beeindruckend. Ich kenne viele Veranstaltungen, wo die Veranstalter sich so vornehmen, wenn sie gut organisiert sind, dass sie eine Veranstaltung selber besuchen können. Du scheinst da weit mehr unterwegs zu sein und deine MitorganisatorInnen vielleicht auch. Genau, das wäre jetzt die Frage. Also du und der Glühwein und die Freundin und der Weihnachtsmarkt. Und wie ist dann der Rest von deinem Team entstanden und wie organisiert ihr euch? Also habt ihr unterschiedliche Aufgaben oder macht ihr alle alles? Wie funktioniert ihr so?
Also das Team hat mich gefunden und das ist wirklich ganz zauberhaft, weil ich natürlich das nicht alleine wuppen kann. Da hängt so viel dran und Unterstützung ist wahnsinnig wertvoll. Und dann kam Hardy auf mich zu und hat gesagt, ich würde gerne einen Beitrag leisten. Was kann ich tun? Und dann hat Hardy jetzt tatsächlich den kompletten Social-Media-Auftritt übernommen und wuppt das Ding. Geht mal auf Instagram, schaut mal auf Facebook, das sind die beiden Kanäle, wo wir unterwegs sind. Der haut quasi täglich einen Post raus und bewirbt online unsere ganzen Veranstaltungen, stellt noch Bilder ein von den Veranstaltungen, bedankt sich im Anschluss bei den Leuten, macht die gesamte Kommunikation, wenn dort Kommentare drunter sind. Also Hardy ist da ganz verrückt und wild unterwegs und leistet wahnsinnig viel.
Krass.
Und dann genauso aus dem heiteren Himmel kam eine E-Mail von Laura, die gesagt hat, ach, ich würde gerne was mit Presse machen. Großartig. Bitteschön. Und dann hat Laura losgelegt und hat unsere Pressekontakte organisiert, hat Zeitschriften angeschrieben, hat Fernsehsendungen angeschrieben, hat Interviews im Hinnerk koordiniert. Wir sind dieses Jahr zum zweiten Mal mit einem großen Artikel im Hinnerk vertreten, was uns wirklich sehr gefreut hat. Und die Zusammenarbeit war immer exzellent und wahnsinnig unterstützend. Und diese Kontakte müssen ja auch koordiniert und organisiert werden. Und das ist das, was Laura gemacht hat. Jetzt kam Juli noch dazu, eine Kollegin, die auch im Pressebereich mit tätig ist und dort auch mit anpackt, denn auch da gibt es immer noch mehr, was man machen kann. Und die beiden wuppen jetzt gerade den Queer History Month auf dieser Ebene. Und dann kam tatsächlich auch auf einen Aufruf, möchte noch jemand mitmachen, hat sich Miriam gemeldet, die mich unterstützt im Einstellen auf Veranstaltungskalendern. Mhm. Das heißt, wir haben unsere eigene Homepage. Und dann gibt es ja noch ganz viele andere Homepages wie Q-Tip, wie rausgegangen.de. Hamburg Tourismus hat eine Veranstaltungsbörse, wo dann zum Beispiel Hotels ihre Posts rausziehen. Und das muss ja auch alles eingestellt werden. Das heißt, Miriam nimmt jede Veranstaltung in die Hand und dupliziert sie in die Welt hinaus. Und das ist auch eine wahnsinnige Zeitentlastung und auch nochmal eine Inhaltskontrolle. Denn wenn zwei Augen mehr über die Texte lesen, dann fallen auch nochmal schneller die Rechtschreibfehler auf. Und
das ist ja auch spannend, weil euer Publikum dadurch ja auch total divers wird, weil oft bleiben Veranstaltungen ja in so einer spezifischen Bubble und wenn ihr aber über so viele unterschiedliche Kanäle geht, gibt es ja auch die Chance, dass ganz unterschiedliche Leute euer Angebot nutzen können.
Das ist auch ganz bewusst unsere Intention. Wir möchten, dass sich alle Menschen willkommen fühlen. Das heißt, Menschen aus der Community, als auch Menschen, die mit der Community verbunden sind, weil die Schwester lesbisch ist oder der Bruder trans ist oder weil die Patentante non-binär ist oder das Kind oder der Vater oder. Also Menschen, die indirekt mit der Community verbunden sind, als auch Allies, die vielleicht keine direkte Verbindung haben, aber einfach sagen, eure Geschichte ist wichtig und wir möchten darüber mehr lernen. Und da versuchen wir wirklich über verschiedene Plattformen zu gehen, verschiedene Kanäle zu eröffnen. Und umso mehr freue ich mich, dass ihr einen weiteren Kanal für uns geöffnet habt, im wörtlichen Sinne. Danke fürs Funken. Und wir vielleicht so auch nochmal eine neue Zielgruppe erreichen.
Ja, wir freuen uns, dass wir unseren Hörenden so tolle, spannende Inhalte bieten können. Und da interessiert uns natürlich, was für Veranstaltungen gibt es denn dieses Jahr? Kannst du uns ein paar Highlights nennen? Die Hälfte ist ja jetzt schon vorbei, aber die andere Hälfte steht ja zum Glück noch bevor.
Ganz genau. Und wir haben wirklich noch ein paar Highlights, die auch sehr unterschiedliche Zeitabschnitte und auch unterschiedliche Themen abdecken. Wir haben zum Beispiel am 19., das ist Dienstag, eine große Gedenkgala auf Kampnagel, die sowohl mit den KZ-Gedenkstätten Neuengamme als auch Kampnagel als auch diversen Einzelkünstlerinnen und Künstlern entstanden ist. Und das wird ein Riesenwumms am 19. um 19.30 Uhr Kampnagel im K4. Lasst euch das nicht entgehen. Da wird unter dem Titel »Wir leben, wir kämpfen für Glück und Liebe« queere Geschichte und Queer Joy gefeiert. Und das werde ich nicht verpassen und freue mich, wenn ihr auch dabei seid. Wir haben aber auch noch ganz viele andere Themen. Wir beschäftigen uns unter anderem, gibt es Veranstaltungen zum Thema der AIDS-Krise. Dort wird Gottfried Lorenz, unser Schirmherr des Queer History Month, wird aus dem Buch »Trockne niemals Tränen ohne Handschuhe« berichten. Das ist ein Dokumentarroman aus Schweden, den Gottfried dann auch noch in seiner Freizeit einfach übersetzt hat ins Deutsche und jetzt aus der deutschen Version vorliest. Und es wird über die AIDS-Krise beispielhaft in Schweden berichtet. Und das ist eine sehr gute Vorlage, um zu verstehen, wie die AIDS-Krise eigentlich weltweit auf die schwule Community im Besonderen eingewirkt hat und welche persönlichen Schicksale dahinter stehen. Ein fabelhaftes Buch, nicht verpassen, das ist am 21. Dann findet zum Beispiel in der Kunsthalle, wenn ihr einen Hamburger Kunsthalle, wenn ihr einen Blick auf Kunst und Kunstgeschichte werfen möchtet, dort findet ein Salon statt, For Your Eyes Only, zu dem Thema der Ausstellung, wo es sich ja auch um Miniaturen handelt, die man am Herzen getragen hat. Und was am Herzen ist, das sieht niemand. Also es ist auch durchaus ein sehr queeres Thema, was die Kunsthalle sich dort anschaut. Nämlich das, was trage ich am Herzen und welche Kunst gehört dorthin. Und dann gibt es noch Kinofilme hier in Metropolis. Das HiQFF hat nochmal am 22. einen Film Stadt der verlorenen Seelen. Auch ein wahnsinnig spannendes Zeitzeugnis von Rosa von Braunheim. Ein Film auch in Gedenken an Rosa von Braunheim. Wir haben ein großes Thema dieses Jahr, ist ein dreiteiliges Element. Hier bin ich Julia, dort war ich Jürgen, ist der Titel. Es geht um eine transidente Person, die seit den 50ern bis in die 2010er Jahre hinein auf St. Pauli gelebt hat. Und die Geschichtswissenschaftlerin Eva Decker hat die Geschichte im Auftrag von Julia Böhmer aufgearbeitet. Und sie hat Julia Böhmer auch mehrere Jahre persönlich begleitet. Und in dem Sinne von Julia Böhmer wird jetzt ihre Geschichte beispielhaft für transidente Geschichte in Deutschland, für aber auch Transidentität auf St. Pauli und St. Pauli-Geschichte, sowohl mit einer Führung, mit einer Ausstellung und auch mit einer Buchvorstellung gewürdigt. Also das ist wirklich ein ganz tolles, mehrteiliges Element. Und natürlich darf auch nicht ein Ausflug nach Ohlsdorf zur Memento AIDS-Grabstätte fehlen. Zeitzeuginnen-Gespräche, unsere Zeitzeugen sind wirklich, Zeitzeuginnen sind wirklich sehr aktiv, machen zwei Events, wo sie aus ihren eigenen Erfahrungen berichten. Wir werden über die Tunden-Olympiade vor 20 Jahren nochmal was hören können. Wir setzen uns aber auch mit Macht, Ausschlüsse, Zugänge, Perspektiven queerer Geschichtsschreibung auseinander, wo es wirklich auch nochmal um den theoretischen Ansatz gibt, was ist Geschichtsschreibung und wie beeinflusst auch alles, was drumherum passiert, das, was erzählt wird und wie erzählt wird und wer erzählt wird und wem man zuhört und was verdrängt wird. Was auch nochmal einen ganz interessanten Blick auf den Queer History Month an sich stellt, weil auch wir sind nicht neutral. Wir wählen ja auch unsere Geschichten aus. Und welche wählen wir noch nicht aus? Und was fällt hinten runter? Also ist auch diese theoretische Auseinandersetzung, die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem, was wir in der Praxis machen und was wir erzählen, wichtig für uns zur Selbstreflexion. Und regt natürlich auch euch an, nochmal kritisch auf Geschichtsschreibung zu schauen. Also ihr merkt, es gibt noch so viel. Da ist für jede Person etwas dabei, wo man sagt, ja, das mag ich und den Film finde ich interessant. Schaut auf der Homepage vorbei. Unter Veranstaltung findet ihr noch die gesamte Liste. Wir haben erst die Hälfte. Da kommt noch ganz schön was.
Wow, die Vielfalt der Formate ist echt beeindruckend. Und wir können jetzt direkt damit nochmal übergehen zur Musik als Format. Du hast nämlich von Marlene Dietrich auch noch was mitgebracht.
Ja, Wenn die beste Freundin, ein Lied von Marlene Dietrich, was im Duett gesungen wird, was vielleicht auch sich nicht nur auf eine Zweisamkeit bezieht, auch ein Klassiker aus den 20er Jahren. Ach, ich finde es einfach charmant, Musik mitzubringen, die man vielleicht so nicht kennt, die aber in einer Zeit sehr wichtig war und sehr bekannt war. Also stellt euch vor, Lady Gaga 1920. Dann habt ihr ungefähr die Reichweite von der Dietrich bei uns in der Community. Ich freue mich, das Lied zu hören. Danke.
Ich liebe deine Vergleiche.
Zu dem Sound der Korbsirenen kannst du dich an mich lehnen, Queer-Cherie.
Ja, wir haben einen historischen Sprung gemacht von Marlene Dietrich zu Dopamin 161 mit Queer-Cherie. Wir bleiben beim Thema Queer-Joy. Und ihr hört Alex Radio im Mai 2026 live auf fsk-hh.org und im Nachhinein auf diversen Streaming-Plattformen sowie auf freie-radios.net. Wir haben heute zu Gast im Studio Mira Christine vom Queer History Month Hamburg. Der Queer History Month läuft im Moment hier im Mai in Hamburg. Und das wäre nämlich unsere nächste Frage an dich. Warum Mai?
Der Mai hat sich für den Queer History Month in Deutschland quasi von alleine präsentiert. In Deutschland gab es seit 1871 den Paragraphen im Strafgesetzbuch 175. alle Historikerinnen und Historiker uns und dann sagen, 1871 natürlich, da wurde das Deutsche Kaiserreich gegründet. Natürlich, da wurde das erste deutschlandweite Strafgesetzbuch eingeführt. Und dort wurde eben dieser verhängnisvolle Paragraph 175 festgeschrieben, der gleichgeschlechtliche, der Sex zwischen Männern bestraft hat. Punkt. Zu unterschiedlichen Zeiten mit einer unterschiedlichen Strafe, während des Kaiserreichs und während der Weimarer Republik mit einer deutlich liberaleren Gesetzesgebung, und die Nationalsozialisten haben diesen Paragraphen entmenschlicht und eine völlige Vernichtung der queeren Community basierend auf diesem Paragraphen eingeleitet. Und der Paragraph ist unverändert bis 1969 in Westdeutschland bestehen geblieben. Abgeschafft wurde er erst 1994. Und meine Frage ist dann eigentlich immer, erinnert ihr euch noch an Ace of Tate, All That She Wants, das Lied? Natürlich. Erinnert ihr euch noch, dass das in den Charts war? In dem Jahr wurde der Paragraph erst abgeschafft, als das Lied auf Nummer 1 der deutschen Charts war. Wir sprechen hier also von einer Geschichte, die sehr aktuell ist, wo noch ganz viele Leute aktive Erinnerungen haben, und bis dahin gab es diesen Paragraphen, also den Paragraphen 175. Und der 17. Mai, der 17.5. war schon immer ein Tag, an dem queere Menschen ein besonderes Augenmerk gelegt haben. Es gab auch die kodierte Frage nach dem Geburtstag, und wer am 17.5. Geburtstag hatte, das war auch immer in einer Zeit, in der Homosexualität oder gleichgeschlechtliches Begehren kriminalisiert wurde, auch eine Codefrage. Mhm. Und natürlich ist am 17.5. auch der Eiderhobbit. Der Eiderhobbit ist der Tag, an dem Homosexualität aus der nicht mehr als Krankheit klassifiziert wurde, sondern gestrichen wurde aus dem Katalog. Und das ist ein sehr, sehr wichtiger Tag, der jedes Jahr begangen wird. Und das findet eben auch im Mai statt. Und in Hamburg gibt es die Tradition, dass der LSVD zum Rainbow Flash einlädt. Und diese Einladung leite ich jetzt 1:1 einfach an alle Hörerinnen und Hörer weiter. Kommt um 18 Uhr alle auf den Rathausmarkt. Der LSVD wird dort mit dem Rainbow Flash politisch Stellung nehmen zum Eiderhobbit und diesen Tag im Besonderen gedenken. Und das beantwortet vielleicht diese lange, lange Antwort, ist vielleicht die Frage, beantwortet auch die Frage, warum im Mai? Mhm. Deshalb im Mai, weil es sich für Deutschland anbietet, aufgrund unserer spezifischen Geschichte und auch aufgrund des Eiderhobbit. International findet der QHM tatsächlich mal im November statt, besonders in den USA, oder mal im Februar. Und wir haben uns eben aus den genannten Gründen dafür entschieden, das im Mai zu machen, zumal auch schon der Berliner QHM im Mai stattgefunden hat.
Wow, da steckt so viel drin in dieser Antwort. Vielen Dank. Genau, ihr könnt den Rainbow Flash auch nochmal auf der Homepage von euch finden, die da lautet
www.queerhistoryhamburg.de. Oder wenn ihr bei Google einfach Queer History Month Hamburg eingibt, dann landet ihr da auch.
Perfekt. Und jetzt sind wir ja schon ein bisschen sozusagen in der politischen Dimension gelandet, die, nachdem wir ja so eine Zeit gab in den 90ern und Anfang der 2000er, wo so die sich progressiver anfühlte und so, als ob queer eine größere Normalisierung in der Gesellschaft erfährt, ist ja gerade eher so ein Feeling von Backlash und neuer Neokonservatismus und so. Wie blickst du denn auf die Zukunft des Queer History Month?
Positiv. Punkt. Ich möchte optimistisch sein, denn solange ich nicht weiß, wie es ausgeht, kann ich genauso gut annehmen, dass es klappt. Und auch die Geschichte sagt eigentlich, dass die Zeit immer für die queere Community gearbeitet hat. Und
Tell me more.
Wir kommen aus einer Zeit, wo queere Community, wo queere Menschen verfolgt, ermordet wurden, wo wir strafrechtlich verfolgt wurden. Und da gab es Veränderungen zum Positiven in Deutschland. Nicht überall auf der Welt, auch das ist mir bewusst. In Deutschland haben wir einige Rechte gewinnen können. Und ja, wir sind unter Druck. Und ja, deshalb machen wir auch den Queer History Month, um unsere Rechte sichtbar zu machen, um einzutreten, auch um dem ganzen abstrakten Thema ein Gesicht zu geben. Mhm. Und durch dieses Sich-Kennen auch Verständnis schaffen. Und was wünsche ich mir für den Queer History Month? Genau das. Und dass wir uns in der Stadtgesellschaft etablieren als ein Festival, was allgemein bekannt ist, wo allgemein Menschen sagen, ach, da gehe ich jedes Jahr zu einer Veranstaltung. So wie zum Beispiel bei der Pride Week mittlerweile sehr bekannt ist, es gibt ein Pride House und man immer mal scannt und sagt, ach cool, das ist meine Veranstaltung, da gehe ich hin. Und genauso beim HiQFF, den Filmtagen im Oktober, wir wissen alle, dass die stattfinden und wir schauen alle durch die Kataloge durch und auf der Homepage und denken so, ach Gott, das sind zu viele Filme, ich weiß gar nicht, wo ich hingehen soll. Und so wünsche ich mir, dass wir so einen Dreiklang in der Stadt schaffen, dass wir starten im Mai mit dem Blick zurück, wo kommen wir her, mhm. wer sind wir, was ist unsere Community Identity in aller Vielfalt und deshalb auch das Wort queer, weil wir so viele Buchstaben haben und vielleicht auch noch so viele Identitäten, die keinen Buchstaben haben. Und wenn ich das Wort queer verwende, dann habe ich einen Möglichkeitsraum für alle. Mhm. Alle dazwischen und außerhalb und die sich dazugehörig fühlen oder nicht. Und mit dem Blick zurück können wir anfangen. Mit der Frage, wer sind wir? Was macht unsere Identität aus? Fangen wir an. Gefolgt vom Pride Month, mhm. also dem Pride-Monat, wo wir schauen, wo wollen wir hin? Mhm. Was fordern wir, ist dann sozusagen der Dreiklang zu Ende, indem wir beim CSD ganz laut sagen, das ist unsere politische Forderung. Und das Besondere am CSD Hamburg ist, dass der politische Claim von den Mitgliedern und MitgliederInnen, gendert man das? Von den Personen, die Mitglied sind bei Hamburg Pride, selber ausgesucht wird und diskutiert wird. Das heißt, wir können unseren eigenen politischen Claim aussuchen. Wir können ihn mitbestimmen und dann auch einfordern. Und ja, der CSD ist umstritten mit kommerziellen Elementen und mit allen Argumenten, die ich hier nicht wiederholen muss. Und trotzdem möchte ich mich dafür stark machen und zu sagen, Sichtbarkeit ist so wichtig. Ja. Sichtbarkeit ist nicht das einzige Handwerkszeug, was wir brauchen, um uns für unsere Rechte einzutreten, aber 250.000 Menschen 1920, als die Hannelore gesungen wurde, da standen nicht 250.000 Leute da. Und mir ist egal, ob die tanzen oder ob die stumm vor sich hingehen und sich langweilen. Wichtig ist, sie sind da. Mhm. Und dann können wir das ergänzen, um alternative Demonstrationen, um andere Formen von Protest. Und in diesem Blumenstrauß liegt die Stärke. Und da möchte ich gerne den Queer History Month einreihen, dass wir das betrachten als ein Teil von unserer großen politischen Forderung, die wir untermauern mit Identität, mit Zugehörigkeit, mit Geschichte, die sichtbar wird und die dann auch nicht so schnell wieder ausradierbar ist.
Okay, das ist eine große Aufgabe. Da frage ich mich, habt ihr Pläne oder neue Ideen fürs nächste Jahr?
Immer. Kein Monat wird wie der andere. Also dieses Jahr ist auch schon wieder anders als die beiden Vorgängerjahre und das vierte Jahr wird auch wieder ganz bunt werden. Ich hoffe, dass wir uns zu einem gewissen Grade konsolidieren, also dass eine Kontinuität da ist, dass Veranstaltungen, die schon mal waren und funktioniert haben, vielleicht auch nochmal angeboten werden, damit man die Chance hat, sie auch zu sehen, wenn man vielleicht dieses Jahr im Urlaub war oder verhindert war oder aus anderen Gründen nicht teilnehmen konnte. Ich hoffe auch, dass die Leute, die dieses Jahr etwas angeboten haben, nächstes Jahr auch wieder etwas anbieten und dadurch eine gewisse Community und eine Stabilität reinkommt, wie man zusammenarbeitet. Ich hoffe aber auch, dass sich Kooperationen ergeben, was sich dieses Jahr auch schon gezeigt hat. Die Gedenkgala, die am Dienstag stattfindet, ist eine Kooperation aus verschiedenen Organisationen, die in dem ersten Jahr eigenständig gearbeitet haben und dann gesagt haben, Moment mal, gemeinsam sind wir stärker. Und dann diese wahnsinnige Gala auf die Beine gestellt haben, die wirklich opulent und gigantisch wird. Was auch eine Facette von Feiern ist, von Queer Joy. Und ja, das ist meine Hoffnung, dass wir da Kontinuität reinbekommen. Und ich lade alle ein, wenn euch etwas fehlt, wenn ihr sagt, aber warum gibt es nicht, hahaha, kommt auf mich zu. Lass uns darüber sprechen, wie wir das möglich machen und ob ihr diesen Beitrag vielleicht leisten möchtet oder vielleicht auch einfach nur die Idee platziert. Und das ist meine Hoffnung, dass wir da kreativ bleiben, wild bleiben, aber gleichzeitig auch eine Kontinuität und Ruhe reinkommt, sodass wir wissen, es können immer wieder neue Leute dazukommen.
Das ist spannend, dass du das sagst, weil das auch eine unserer Fragen ist, wie man mit euch in Kontakt treten kann und was es überhaupt für Aufgaben gibt und wie euch unsere HörerInnen supporten können.
Also alle können uns super einfach supporten, erzählt vom Queer History Month. Punkt. Ganz simpel. Beim nächsten WG-Brunch erzählt es oder im Hörsaal erzählt es oder erzählt es am Familientisch. Je mehr Leute davon gehört haben, desto besser. Das ist das eine, was ihr machen könnt, was ganz simpel ist. Das andere, was ihr machen könnt, ist, schaut, möchtet ihr einen Beitrag machen? Das kann eine Veranstaltung sein, das kann als Teil des Orga-Teams sein. Ihr könntet Plakate kleben, ihr könntet Flyer verteilen. Wenn ihr von tollen Radiosendungen wisst, die noch Gäste oder Gästinnen suchen, erzählt es weiter. Meldet euch gerne. Auf der Homepage ist ein Kontaktformular, da könnt ihr mich erreichen. Und jede E-Mail wird beantwortet.
Das machen hoffentlich ganz viele, sodass ihr weiter wachsen und noch sichtbarer werden könnt. Ja?
Und ich habe noch eine ganz wichtige Sache vergessen, die ihr auch schon jetzt machen könnt. Wenn ihr bei einer Veranstaltung seid und ihr habt Fotos gemacht, schickt sie uns. Hintergrund ist, wir möchten natürlich auch ein bisschen dokumentieren, was passiert ist bei unserem diesjährigen Ausgabe des Festivals. Und wir können nicht überall sein und deshalb freut es uns, wenn ihr irgendwie ein besonders schönes Foto habt oder 5 besonders schöne Fotos, schickt sie uns. Wir können sie auf der einen Seite nutzen zu dokumentarischen Zwecken, weil natürlich dokumentieren wir, was wir tun. Wir sind der Queer History Month. Ich will nicht, dass in 30 Jahren jemand recherchieren muss, was wir gemacht haben. Die sollen das einfach nur nachlesen müssen. Das ist das eine. Aber das andere ist, es fragen auch immer mal wieder Zeitungen an nach Bildmaterial oder auf Social Media möchten wir etwas posten oder in unserem Newsletter. Und dann tatsächlich Bilder aus unseren Veranstaltungen zu haben, hilft enorm. Und das ist auch etwas ganz Konkretes, was ihr machen könnt. Und wenn ihr wissen möchtet, wo ihr sie hinsendet, meldet euch über das Kontaktformular und ich lasse euch die E-Mail-Adresse zukommen.
Unbedingt. Und jetzt inspiriert ihr mit eurer Veranstaltung so viele Leute und Menschen und schafft diese Sichtbarkeit. Was sind denn die Dinge, die dich inspirieren?
Ich finde es immer wahnsinnig spannend, Menschen kennenzulernen. Jede Person ist anders und jede Person bringt andere Motivationen mit und eine andere Geschichte und andere Kompetenzen und andere Wünsche an die Veranstaltung. Und was ich ganz am Anfang gesagt habe, wie haben wir gestartet mit Klinkenputzen, tatsächlich hingehen und die Leute kennenlernen und die Geschichten so ein bisschen verstehen. Das motiviert mich. Das macht mir Freude. Und meine übergeordnete politische Motivation hatte ich, glaube ich, auch schon mal ganz grob angesprochen. Die queere Community ist unter Druck. Und was kann ich leisten? Und das kann ich leisten. Also ich möchte einen Beitrag leisten, dass ich mich anschließend nicht fragen muss, habe ich eigentlich alles getan, um für meine eigenen Rechte einzutreten? Habe ich eigentlich alles getan, um für die Rechte meiner queeren Community und aller Menschen in dieser Community einzutreten? Und habe ich alles getan, um die Menschen zu vertreten, die vielleicht gerade nicht für sich eintreten können? Aus welchen Gründen auch immer. Und das ist meine persönliche Antwort und meine persönliche Motivation, die mich auch dahinter treibt, dass ich sage, das ist ein Beitrag, den ich leisten kann und wo ich einen wirklichen politischen Einfluss auch sehe. Und die Joy ziehe ich aus den Begegnungen mit den Menschen. Und diese Mischung aus Joy und politischer Motivation, ja, das bringt mich auch an einem Sonntagnachmittag zu euch ins Radiostudio.
Und es ist so toll, dass es andere Leute dazu inspiriert, auch zusammenzuarbeiten, wie du das gerade für diese Gala beschrieben hast, dass die Leute nicht einzeln vor sich hinwursteln, sondern es tatsächlich zu dieser Zusammenarbeit kommt, weil das so wichtig ist, immer und auch in den Zeiten, die auf uns zukommen. Vielen Dank, dass du einfach mal machen gemacht hast.
Sehr gerne. Vielen Dank, dass ihr uns diese Plattform anbietet und vielen Dank, dass ihr vielleicht noch zu ein oder zwei Veranstaltungen geht.
Auf jeden Fall und viel Erfolg euch für die Zukunft. Wir haben uns so gefreut, mit dir sprechen zu dürfen. Vielen Dank dir auch.
Danke gleichfalls.
Du hast uns doch noch einen Song mitgebracht, oder? Wir sind noch gar nicht ganz fertig.
Der Übergang zur modernen Zeit.
Ach Gott, ja. Also, das ist ein Lied von Sylvester, You Make Me Feel. Wir springen jetzt wirklich wild aus den 20er Jahren rein in die 70er Jahre. Die Disco-Ära ist in vollem Gange, aber irgendwie, Disco ist jetzt auch schon ein bisschen da gewesen. Und dann hat Sylvester arbeitet in einem Club und hat dort den Toningenieur kennengelernt. Und die beiden haben etwas ganz Fabelhaftes ausgeheckt. Die haben nämlich noch Elektrobeat zu dem Disco-Beat gemischt und das Ganze in die Charts gespült. Und was das Ganze queerhistorisch so interessant macht, Sylvester ist eine Person, die zwischen den Welten schwebt. Rückblickend ist es immer schwierig, Menschen Identitäten zuzuschreiben. Deshalb sage ich mal, Sylvester war kein Mann, war keine Frau, sondern war Sylvester und hat eine Sichtbarkeit gegeben für eine Personengruppe, die bisher in der Popmusik nicht vertreten war. Und hat auch Sichtbarkeit in einem Video gegeben, wo Sylvester in sehr unterschiedlichen modischen Kontexten auftritt, was visuell herausgefordert hat, Leute, die bisher Männer gesehen haben und Frauen gesehen haben und keine Idee davon hatten, es gibt ein Dazwischen und ein Außerhalb. Und damit hat Sylvester Türen aufgebrochen für ganz viele Menschen danach und hat Kraft gegeben, weil dieser Song war Nummer 1 weltweit. Ihr werdet ihn auch gleich alle erkennen, das ist ein queerer Klassiker. Und das Ganze, weil auch dort zwei Menschen gesagt haben, ach, einfach machen, ich habe eine Songidee, du hast einen geilen Beat, das packen wir zusammen. Und daraus ist was ganz Großes geworden und eben nicht nur ein Hit, sondern eine erste Tür, die sich geöffnet hat für Transvisibility, für eine Community, die bis dahin auch eingeboxt war in die schwule Community und da ja gar nicht so richtig reinpasst. Und das auch noch mit ganz viel Queer Joy. Zauberhaft. Ich mag dieses Lied so gerne. Deshalb vielen Dank, dass wir das heute auch nochmal spielen.
Wow, vielen Dank nochmal für diese Ausführung. Ich habe gerade schon gedacht, wir sollten vielleicht eine Sendung machen zu queerer Musikgeschichte. Und dann könnten wir uns die ganze Sendung über so queere Songs unterhalten. Ich lade dich direkt nochmal ein. Nein.
Eins nach dem anderen. Aber danke für das Vertrauen.
Ich habe auf jeden Fall sehr viel gelernt heute. Vielen Dank dir nochmal und wir hören jetzt You Make Me Feel von Sylvester.
Juhu!
Ihr hört Alex Radio auf FSK in Hamburg. Wir haben für euch noch eine weitere Ankündigung. Im Mai ist wirklich einiges los. Wir haben ja jetzt gerade ein ausführliches Interview zum Queer History Month gehört, der gerade in Hamburg läuft mit vielen spannenden Veranstaltungen. Und es gibt Ende des Monats vom 29. bis 31. Mai nochmal eine sehr spannende Veranstaltung. Es ist der Feministische Kongress. Und wir haben von einer Person aus dem Orga-Team dazu eine Ankündigung bekommen, die wir euch jetzt spielen werden.
Hallo, wir möchten euch sehr herzlich zum 2. Feministischen Kongress in Hamburg einladen. Dieser wird vom 29. bis 31. Mai im Bürgerhaus Wilmsburg stattfinden. Den gesamten Kongress über beschäftigen wir uns mit den Fragen, wie sich Rechtsruck, Faschisierung und Militarisierung auf verschiedene Bereiche der Gesellschaft auswirken und versuchen darin vor allem miteinander ins Gespräch zu kommen und voneinander zu lernen. Schon letztes Jahr haben wir den Kongress veranstaltet und haben uns gefragt, wie sich eigentlich die Veränderung der letzten Jahre und eben das Erstarken von autoritären Strömungen, von Rechten, aber eben auch von antifeministischen Angriffen sich eigentlich auf unsere Bewegung auswirkt. Dieses Jahr wollen wir das Ganze noch vertiefen. Wir haben dafür 5 verschiedene Themenschwerpunkte gesetzt, in denen wir alle der Frage nachgehen, wie sich die aktuellen gesellschaftlichen Bedingungen, eben Faschisierung, Rechtsruck und Militarisierung auswirken. Diese 5 Themenschwerpunkte haben am Samstag jeweils einen eigenen Themenkorridor und schauen dort mit verschiedenen Panels, mit externen Referierenden, aber auch in Workshops genauer, wie sich dies auswirkt. Es gibt einmal den Bereich Männlichkeit, dann gibt es den Themenschwerpunkt Antifemizide, als drittes gibt es den zur reproduktiven Gerechtigkeit, dann haben wir Bildungspolitik und feministische Arbeitskämpfe. Wir starten den Kongress mit einem Auftaktgespräch mit Judith Götz. Sie ist Politik- und Bildungswissenschaftlerin, Genderforscherin, Rechtsextremismus-Expertin und beschäftigt sich seit Jahren mit Antifeminismus und seinen AkteurInnen. Wir wollen als Kongressorga mit ihr ins Gespräch gehen und die von uns erarbeiteten Thesen zu den jeweiligen Themenschwerpunkten besprechen und diskutieren. Am Sonntag wollen wir die Sachen, die wir über den ganzen Kongress hinweg in unterschiedlichen AGs diskutiert haben, nochmal zusammenfassen und stellen euch spätestens da, aber auch das von uns erarbeitete Thesenpapier vor, wo wir nochmal versucht haben, Diskussionsgrundlagen, spannende Takes, aber vielleicht auch streitbare Punkte zusammenzufassen, mit denen wir gerne oder über die wir gerne mit euch ins Gespräch kommen wollen. Wir freuen uns auf jeden Fall zahlreich auf euer Erscheinen. Der Kongress ist kostenlos und spendenbasiert. Wir haben eine Kinderbetreuung, falls notwendig. Schreibt uns gerne einfach eine E-Mail. Unsere E-Mail-Adresse ist feministischer.kongress.hh@systemausfall.org. Falls ihr mehr Infos über den Kongress haben wollt, findet ihr uns auf Instagram unter feministischerkongress.hh oder auf unserer Webseite feministischerkongress.hh.de. Bis dahin und ganz liebe Grüße!
Und jetzt die Buchrezension. Ich stelle euch heute das Buch Kleine Schwächen von Megan Nolan vor. Das Buch ist 2026 in der ersten Auflage im Kiona Verlag erschienen. Das Buch wirkt auf den ersten Blick wie ein Kriminalroman. Es geht um ein 10-jähriges Mädchen namens Lucy, das verdächtigt wird, ein anderes Kind ermordet zu haben. Aber eigentlich steht gar nicht die Frage im Mittelpunkt, ob Lucy schuldig ist oder nicht. Viel wichtiger ist, was der Roman über die Menschen und ihr Umfeld erzählt. Im Zentrum steht vor allem Lucys Mutter Carmel. Sie lebt mit ihrer Familie Anfang der 90er Jahre in sehr armen Verhältnissen in London. Und genau das prägt den ganzen Roman. Nolan zeigt nämlich sehr deutlich, wie sehr Klasse darüber entscheidet, wie Menschen gesehen werden. Carmel und ihre Familie werden von Anfang an verurteilt. Nicht wegen klarer Beweise, sondern weil sie arm sind, weil sie nicht in das Bild einer guten Familie passen und weil andere schnell das Schlechteste in ihnen vermuten. Ich fand besonders spannend, wie der Roman Gewalt darstellt. Es geht nicht nur um körperliche Gewalt oder um das mögliche Verbrechen selbst. Viel häufiger zeigt sich Gewalt in kleinen Dingen, in Demütigungen, in Vernachlässigung oder darin, wie Menschen miteinander sprechen. Die Figuren wirken oft emotional abgestumpft, fast so, als hätten sie nie gelernt, wie man mit Nähe oder Zuneigung umgeht. Dadurch entsteht eine sehr bedrückende Atmosphäre. Lucy selbst bleibt die ganze Zeit schwer begreifbar. Mal wirkt sie verletzlich und verloren, dann wieder kalt und distanziert. Dadurch zwingt einen das Buch dazu, ständig die eigene Sicht zu hinterfragen. Nolan macht es den LeserInnen nicht leicht, klare Urteile zu fällen. Und genau das macht den Roman so interessant. Sprachlich ist das Buch eher ruhig und nüchtern geschrieben. Es gibt keine großen dramatischen Szenen oder spektakuläre Wendungen. Stattdessen entsteht die Spannung durch Beobachtungen und durch die Beziehungen zwischen den Figuren. Diese Zurückhaltung fand ich wirkungsvoll. Für mich ist das Buch deshalb weniger ein Krimi als ein Roman über soziale Ausgrenzung und darüber, wie Menschen durch ihre Herkunft geprägt werden. Nolan zeigt, wie eng Armut, Scham und Gewalt miteinander verbunden sein können.
Das war die Buchrezension im Mai 2026 für Alex Radio. Jeden dritten Sonntag im Monat von 15 bis 17 Uhr auf FSK in Hamburg. Und im Nachhinein könnt ihr die Sendung immer hören unter freie-radios.net und auf diversen Streaming-Plattformen.
Hier der Newsflash für den Monat Mai 2026. Die Antidiskriminierungsstelle und LSVD Plus kritisieren AGG-Reformchen als nicht gerecht und unzureichend. Die Merz-Regierung beschließt eine Mini-Reform beim Antidiskriminierungsrecht und löst damit keine Begeisterung aus. Das Bundeskabinett hat am Mittwoch einen Gesetzesentwurf zur Änderung des Allgemeingleichbehandlungsgesetzes AGG beschlossen. Er sieht unter anderem vor, die Kirchenklausel einzuschränken und die Frist für die Geltendmachung der Ansprüche von 2 auf 4 Monate zu verlängern. Ansonsten sind die Änderungen aber eher klein. Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes und LGBTI-Aktivistinnen halten die Reform für bei weitem zu kurz gegriffen. Die unabhängige Bundesbeauftragte für Antidiskriminierung, Ferda Attermann, erklärte etwa: Der vorliegende Gesetzentwurf schließt punktuell einige Schutzlücken, etwa beim Schutz vor sexuellen Belästigungen. Er wird aber dem Reformbedarf beim Diskriminierungsschutz in Deutschland nicht gerecht und ist unzureichend, insbesondere mit Blick auf europäische Vorgaben und Standards. Konkret kritisiert Attermann in einer Stellungnahme unter anderem, dass das Gesetz weiterhin keinen Schutz vor Diskriminierung durch staatliche Stellen biete und den von Diskriminierung Betroffenen den Schutz unnötig erschwere. Das AGG bliebe somit weiterhin eines der restriktivsten Gesetze in Europa. Attermann hatte unter anderem gefordert, die Einspruchsfrist auf mindestens 12 Monate und nicht, wie vom Schwarz-Rot jetzt beschlossen, auf 4 Monate zu verlängern. Der LSVD Plus sagt, die Lücke ist seit Jahren bekannt. Auch LSVD Plus Bundesvorstandsmitglied Alexander Vogt übte im Namen des Verbandes scharfe Kritik an der Reform. Der beschlossene Entwurf verbessere den Schutz vor Diskriminierung nur punktuell. Für ein wirksames Antidiskriminierungsrecht braucht es den Mut, die seit Jahren bekannten Lücken endlich zu schließen, so Vogt. So werde geschlechtliche Identität unter dem Merkmal sexuelle Identität eingeordnet. Diese Zuordnung habe bereits zum Zeitpunkt des Inkrafttretens einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs von 1996 widersprochen und zu einem langwierigen Prozess zur Klarstellung bis zum Bundesarbeitsgericht geführt. Auch an anderen Stellen wird geschlechtliche Identität nicht ausdrücklich erwähnt. Damit bestehe eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass dies Benachteiligungen entstehen lässt. Das betreffe auch nicht-binäre Menschen, die im Gesetzentwurf gar nicht erwähnt wurden. Das AGG war vor 20 Jahren beschlossen worden. Immer wieder gab es Kritik, dass es im europäischen Vergleich recht schwach sei und wichtige Punkte, etwa das Verbandsklagerecht, außen vor lasse. Auch diese Reform wird diese Defizite nicht beheben. Der Verfassungsblock sprach in einer Einordnung etwa von minimalinvasiven Änderungen an dem Gesetz und kommentierte, man hätte dem AGG zu seinem runden Geburtstag schon eine etwas größere Torte backen können. NRW. Die schwarz-grüne Landesregierung will Menschen besser vor Diskriminierung etwa durch die Polizei schützen. Die Polizeigewerkschaft, die FDP und der Philologenverband halten aber nichts davon. Der schwarz-grüne Landesregierung schlägt wegen des geplanten Antidiskriminierungsgesetzes massiv Gegenwind entgegen. Die Gewerkschaft der Polizei, GdP, bezeichnete den Entwurf als Misstrauensgesetz. Es gebe gar keine Schutzlücke, wie sie von den BefürworterInnen des Gesetzes immer wieder ins Feld geführt werde, sagte GdP-Landeschef Patrick Schlüter in Düsseldorf. Das Landesantidiskriminierungsgesetz soll die rechtliche Stellung Benachteiligter gegenüber staatlichen Einrichtungen des Landes stärken. Laut dem schwarz-grünen Gesetzentwurf soll es künftig allen Landesstellen verboten sein, jemanden etwa aufgrund von antisemitischen oder rassistischen Zuschreibungen, Nationalität, Herkunft, Religion, Geschlecht sowie sexueller Orientierung, Behinderungen oder Alter zu diskriminieren, zum Beispiel bei einer Jobbewerbung. Das im schwarz-grünen Koalitionsvertrag vereinbarte Gesetz soll in der zweiten Jahreshälfte in Kraft treten. Für kommunale Behörden wird es allerdings nicht gelten. Ich bin sicher, dass das Landesantidiskriminierungsgesetz einen wichtigen Beitrag zu unserer offenen und vielfältigen Gesellschaft leisten wird, erklärte Gleichstellungsministerin Verena Schäfer von den Grünen. Wir schließen eine rechtliche Schutzlücke, um dazu beizutragen, dass alle Menschen von Behörden und Institutionen gleich behandelt werden. Sie habe sehr großes Vertrauen in die Arbeit der Polizei und aller anderen Beschäftigten des Landes. Dennoch kann es in allen staatlichen Behörden und Institutionen zu Diskriminierung kommen. Dafür gelte aber das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz des Bundes nicht. Diese Lücke werde in NRW mit dem neuen Landesgesetz geschlossen. Die GdP-Landeschef Schlüter sprach von einem verkorksten Gesetzvorhaben, das durch eine faktische Beweislastumkehr pauschal eine Misstrauenskultur gegen die Polizei und alle Beschäftigten des öffentlichen Dienstes schaffe. Die GdP startete vor 3 Wochen eine Petition gegen das Gesetz, die bisher von mehr als 27.000 Menschen unterzeichnet worden sei. Die Polizei in NRW hat sich in der Vergangenheit allerdings immer wieder queerfeindlich verhalten. 2021 wurde einem Kölner CSD-Besucher etwa ein Schmerzensgeld in Höhe von 15.000 Euro zugebilligt, weil Beamte ihn 5 Jahre zuvor niedergeschlagen und als Schwuchtel beschimpft haben sollen. Dem Opfer war auf der Wache auch unrechtmäßig Blut abgenommen worden. Nach 7 Stunden wurde er mitten in der Nacht in Unterwäsche freigelassen. Seine Kleidung durchnässten die Polizei so zuvor, offenbar um sicherzustellen, dass das Opfer friert. Danach klagte die Polizei mehrere Jahre lang gegen den CSD-Besucher, was unter anderem dazu führte, dass sich ein Richter bei dem Mann entschuldigte. BefürworterInnen des Antidiskriminierungsgesetzes glauben, dass dann Opfer von Polizeigewalt nicht mehr unter derartigen jahrelangen Schikanen leiden müssen. Übrigens, die verantwortlichen Polizisten erhielten für diese Mobbing-Aktion keinerlei Strafen. FDP-Landestagsfraktionschef Henning Höhne kritisierte eine weitreichende Beweislastumkehr, unklare Haftungsregeln und Rechtsunsicherheit durch das geplante Gesetz. Die Folgen seien mehr Dokumentationsaufwand, erhebliches Missbrauchspotenzial und im Zweifel ein Zögern in entscheidenden Momenten. Dem widersprach Ministerin Schäfer. Bloße Vermutungen reichten nicht aus, es müssten immer Indizien vorgetragen werden, die eine Diskriminierung plausibel erscheinen ließen. Nicht einzelne Beamte würden belangt, sondern eine Beschwerde oder Klage richte sich immer gegen die staatliche Institution. NRW ist neben Schleswig-Holstein das erste Flächenland, das ein Gesetz gegen Diskriminierung einführt. Bislang gab es das nur im Stadtstaat Berlin. Anders als NRW geplant auch für kommunale Behörden. Dort zogen die Behörden bislang eine positive Bilanz. Eine Klagewelle oder missbräuchliche Verwendung ist bislang ausgeblieben. Auch in Schleswig-Holstein kämpft die FDP trotz der guten Erfahrung aus der Bundeshauptstadt verbissen gegen ein derartiges Gesetz. Zuletzt wurde dies im Landtag behandelt. Die frühere NRW-Gleichstellungsministerin Josephine Paul von den Grünen hatte argumentiert, mit dem Gesetz solle eine Schutzlücke, die bisher bei Diskriminierung durch öffentliche Stellen bestehe, geschlossen werden. Das Gesetzesvorhaben soll Personen stärken, die etwa bei Anträgen oder einer Bewerbung in einer staatlichen Stelle aufgrund persönlicher Merkmale benachteiligt werden. Im Grundsatz begrüßten etwa Wohlfahrtsverbände, aber auch jüdische Beratungsstellen in einer Expertenanhörung des Landtags die Einführung eines Antidiskriminierungsgesetzes als wichtig und überfällig. Nach Ansicht des Deutschen Gewerkschaftsbundes bleibt das Gesetz hinter seinem Anspruch zurück. Es fehlten klare Verfahrensgrundlagen im Umgang mit Diskriminierungsbeschwerden. Die Gewerkschaft Verdi kritisierte, dass das Gesetz nicht für Kommunen und kommunale Einrichtungen gelten solle. Dazu passt eine Krise der Liberalen. mit Queerfeindlichkeit die FDP retten? Der FDP-Politiker Martin Hagen, der unter einem FDP-Chef Wolfgang Kubicki neuer Generalsekretär der Liberalen werden soll, hält das von der Ampelkoalition verabschiedete Selbstbestimmungsgesetz für eine woke Verirrung. Eine Kubicki-Hagen-FDP würde kaum dem Gendern das Wort reden, dem Wechsel des eigenen Geschlechts nach Laune und Befindlichkeit oder anderen woken Verirrungen, schrieb der ehemalige bayerische Landtagsabgeordnete am Donnerstag auf X. Hagen macht sich damit einen Kommentar der Augsburger Allgemeinen zu eigen, der die Liberalen dazu aufforderte, nicht mehr nach links zu rücken. Seit April 2025 ist der 44-jährige Geschäftsführer der weit rechten Denkfabrik Republic 21, R21. Dessen Leiter Andreas Röder hatte der LGBTI-Community im vergangenen Jahr eine staatliche Umgestaltung der Gesellschaft vorgeworfen und behauptet, Gleichberechtigung überfordere die Demokratie. Bei einer R21-Konferenz zum Zustand der Meinungsfreiheit in Deutschland durfte die transfeindliche Aktivistin Marie-Louise Vollbrecht einen Impulsvortrag halten. Auch Kubicki ist gegen das Selbstbestimmungsgesetz. Bereits Ende März hatte Wolfgang Kubicki das SBGG in einem Gastbeitrag für die Zeitschrift Cicero angegriffen. Die Reform der Ampelkoalition entkopple die Frage der Geschlechtlichkeit vollständig von objektiven Tatsachen, behauptete der ehemalige Bundestagsvizepräsident, mit der aberwitzigen Folge, dass in unserem Personenstandswesen die Kategorie Geschlecht keinerlei Aussagekraft mehr besitzt. Zitat Ende. Dass auch Minderjährige mit Zustimmung der gesetzlichen VertreterInnen ihren Geschlechtseintrag ändern könnten, halte er, Zitat, weiterhin für einen schweren Fehler. Wolfgang Kubicki kandidiert auf dem Parteitag der FDP Ende Mai für zunächst ein Jahr als neuer Vorsitzender. Am Ende dieses Jahres wird sich zeigen, ob es gelungen ist, die FDP aus der Bedeutungslosigkeit herauszuführen, sagte der 74-Jährige der Welt am Sonntag.
Sind alle pretty babes sind lesbisch. Ja, alle pretty babes sind lesbisch.
So, das war's schon wieder mit Le Radio, eurer queerfeministischen Radiosendung, immer am dritten Sonntag im Monat von 15 bis 17 Uhr. Diesmal mit dem Queer History Month. Hört's gerne nach auf freie-radios.net oder hört es auf eurer Favorite Streaming Plattform. Das nächste Mal hört ihr uns wieder am 21.06. Dann ist das Thema Sehr geehrte Herrin. Checkt's aus. Bis dann.
Wir sind laut, wir sind queer.